ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ich war voller Schwung und Freude und bin dann also auch in den Zug gestiegen. Ich habe mir einen Fensterplatz natürlich ergattert, weil ich wollte alles mitkriegen. Und dann habe ich schon gemerkt, es ist nicht gleich da, es dauert ewig.
Ich war sehr begeistert eigentlich, dass ich zum ersten Mal so einen großen Ausflug auch alleine machen konnte. Zum ersten Mal an die See weiter weg.
Es gab Sonderzüge der Deutschen Bahn, die dort eingesetzt wurden. Es ist nicht so, dass die Eltern die Kinder dorthin gebracht haben und dort verabschiedet haben, sondern die wurden dann am Bahnhof in diese Sonderzüge gebracht und dann wurden die in diese Heime verschickt.
Alle drei erzählen von etwas, das in den westlichen Besatzungszonen und in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1990 gang und gäbe war. Die Verschickung von Kindern. Zwischen 10 und 12 Millionen Kinder kamen auf diese Weise in Kur- und Erholungsheime. Ohne ihre Eltern, im Alter von 3 bis 14 Jahren. Sie nennen sich heute Verschickungskinder.
Mein Name ist Uwe Rüdenklau. Es wurde festgestellt von dem Arzt und dem Gesundheitsamt, dass ich einerseits zu mager sei und auch etwas Atembeschwerden hatte. Und dann festgelegt, sozusagen durch das Gesundheitsamt, dass so eine Kur, würde ich es jetzt mal nennen, notwendig ist. Und es geschah halt, dass man dort über die Bahn verschickt wurde auf die Insel Borkum.
Uwe Rüdenklau ist 6 Jahre alt und wohnt in Nordhessen, als er 1970 nach Borkum kommt. Die Luft an Nord- und Ostsee soll bei Lungenkrankheiten helfen. Daher gibt es dort besonders viele Heime. Aber auch nach Baden-Württemberg und Bayern werden Kinder verschickt.
Ich heiße Gabriele Marholt-Wormsbecher, bin am 2. September 1956 in Stuttgart geboren. Und mein Vater ist gebürtig aber aus Frankfurt und wollte dann wieder zurück. Und seitdem bin ich aus Frankfurt nicht mehr rausgekommen. Und dann wurde ich mit gerade 6 Jahren nach Grafenaschau im Gebiet Schweigen verschickt. Grund dafür war, ich war zu klein und schmächtig. Und das bin ich heute immer noch.
Von 1945 bis 1990 existieren insgesamt etwa 2200 verschiedene Kur- und Erholungsheime im Gebiet der BRD. Das hat ein Forschungsteam der Humboldt-Universität zu Berlin herausgefunden. Es hat die Geschichte der Kinderkuren in der Bundesrepublik untersucht. Die Strukturen und Finanzierung, aber vor allem die Erfahrungen ehemaliger Verschickungskinder. Alexander Nützenadel ist Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und hat das Projekt geleitet.
Für die Kinder war die Hinfahrt und die Isolation von den Familien sehr häufig eine traumatische Erfahrung. Und sie litten unter der Trennung von der Familie, denn das war schon beabsichtigt. Das war sozusagen eine Maßnahme, dass die Kinder alleine dort sein sollten, dass die Eltern nicht hinfahren sollten, dass auch nicht Kommunikation stattfinden sollten, keine Telefonate, vielleicht nur seltene Briefe. Und das war eigentlich für ganz viele Kinder eine traumatische Erfahrung, vor allen Dingen, wenn sie klein waren.
Ohne Kontakt zu den Eltern soll Heimweh möglichst vermieden oder unterdrückt werden. Um den Kurerfolg nicht zu gefährden, heißt es. Aber auch, damit die Kinder möglichst funktionieren in den großen Gruppen. Die Geschichte des Kinderkurwesens geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. In England entstehen in Seebädern Erholungsheime, in denen Kinder mit Tuberkulose behandelt werden. Zu der Zeit ist die Lungenkrankheit weit verbreitet. Frische Meeresluft- und Salzwasserbehandlungen sollen Linderung verschaffen.
In Deutschland haben sich Kinderkurheime eigentlich erst im 19. Jahrhundert etabliert. Das geht los im Jahre 1862.
Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es dann schon über 5000 Betten für Kinder in Seehospizen und Kinderheilstätten. Nach dem Ersten Weltkrieg leiden Kinder vor allem unter Mangelernährung und schlechten hygienischen Verhältnissen. Krankheiten wie Rachitis und Tuberkulose breiten sich aus. Die Nachfrage nach Kuren steigt. Vor allem konfessionelle Träger setzen sich in den 1920er Jahren verstärkt für das Kinderkurwesen ein. Sie bringen ihre Heime auch durch die Weltwirtschaftskrise 1929 während private Träger aufgeben müssen. In der NS-Zeit will die nationalsozialistische Volkswohlfahrt das Kinderkurwesen gleichschalten und daher auch über die Erholungsheime verfügen.
Das gelingt nur teilweise, also die kirchlichen Träger bleiben weiterhin einflussreich, aber teilweise werden diese Heime dann auch von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt kontrolliert. Man wollte eben über Kinder und Jugendliche auch ideologische Beeinflussung ermöglichen durch diese Heime.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kommt es zu einer neuen großen Initiative, die sogenannte erweiterte Kinderlandverschickung. Kinder und Mütter mit Kleinkindern werden aus den Städten evakuiert, die von Bombenangriffen bedroht werden. Sie kommen in die ehemaligen Erholungsheime und andere Unterkünfte. Diese Aufenthalte dauern im Gegensatz zu den Kuren 6 Monate und länger. Nach dem Ende des Krieges bestehen diese Heime in allen Besatzungszonen weiter. Denn ab 1945 steigt die Nachfrage nach Kindererholungskuren wieder an. Laut Alexander Nützenadel gibt es dafür mehrere Gründe.
Das hatte zum einen damit zu tun, dass viele Familien ohne Väter waren. Etwa 25% der Kinder wuchsen ja vaterlos auf nach 1945 und die Mütter waren natürlich auf Unterstützung angewiesen und da waren diese Kindererholungen oder Kinderkuren häufig eine gute Möglichkeit, eine gewisse Entlastung zu bringen. Wir haben gleichzeitig auch wieder einen Anstieg der Tuberkulose nach 1945. Wir haben auch eben sehr viel Unterernährung und Hunger in der Nachkriegszeit. Und natürlich waren diese Kuren auch eine Möglichkeit, um hier eine bessere Ernährung zu schaffen.
Das Kinderkurwesen der BRD erlebt durch die hohe Nachfrage einen massiven Aufschwung. Der Höchststand ist Mitte der 1950er Jahre erreicht. Rund 1000 Einrichtungen. Diese Heime sind ganz unterschiedlich organisiert. Knapp 40% werden privat geführt. Etwa ein Drittel gehören zu kirchlichen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden, wie Diakonie, Caritas und Arbeiterwohlfahrt. Den kleinsten Anteil machen staatliche oder kommunale Heime aus.
Die Finanzierung erfolgte durch Tagessätze, die festgelegt wurden und die im Falle von einer verordneten Kinderkur dann von den Krankenkassen oder eben auch von den Rentenversicherungen bezahlt wurden.
In der Regel müssen die Eltern auch einen geringen Beitrag zur Kur leisten. Für Familien mit wenig Einkommen übernehmen Sozialämter diesen Anteil. Jedenfalls blüht in den 1950er und 60er Jahren das Kurwesen förmlich auf.
Es ist aber auch so, dass diese Zuschüsse häufig nicht ausreichten und dass viele der Träger, zum Beispiel der kirchlichen Träger, ganz große Subventionen an diese Heime leisteten. Also es war eine sehr komplexe Finanzierungsstruktur, die da entstanden ist.
Genau in die Hochzeit des Kurwesens fällt die Verschickung von Gabriele Marhold Wormsbecher 1963. Da ist sie 6 Jahre alt. Sie lebt mit 2 weiteren Geschwistern und ihren Eltern in einer 3-Zimmer-Wohnung in Frankfurt am Main. Die Familie verreist nie, das Geld ist knapp. Die Verschickung nach Grafenaschau nahe des Staffelsees präsentieren die Eltern wie ein Weihnachtsgeschenk. Doch schon die stundenlange Anreise nach Grafenaschau, in der sie nicht auf die Toilette gehen darf, erlebt Gabriele Marhold Wormsbecher als verstörend. Das setzt sich in der Einrichtung fort. Statt Erholung wartet ein strenger Tagesablauf auf sie.
Da wurden wir geweckt und dann mussten wir aufs Klo oder durften wir aufs Klo, das war ja was Besonderes, und Zähne putzen und so, alle im Pulk. Aber dann gab es dann eben Frühstück und das war das Schrecklichste für mich. Es war alles sehr dunkel in diesem Heim und es waren auch dunkle Holztische, richtig derbe Holztische und derbe Bänke, also wo man sich nicht anlehnen konnte, sondern wir mussten dann auch noch gerade sitzen und das für eine ganz schön lange Zeit, bis alle aufgegessen hatten. Wer schon fertig war mit dem Essen, der musste halt warten, bis die anderen aufgegessen hatten.
An vieles kann sich Gabriele Marhold Wormsbecher noch erinnern. Zum Beispiel auch daran.
Ich hatte lange Haare bis über den Po, also sehr, sehr dicke, lange Haare. Und da haben sie mir auch einen Zopf dann geflochten und da haben sie da auch dran gezogen. Manchmal, ja, wenn ich nicht gleich gespurt habe.
Mittags bekommen die Kindergartenkinder Brei, meistens Milchsuppe, die aufgegessen werden muss. Danach folgt der Mittagsschlaf für alle Kinder, egal welchen Alters. Das berichten nahezu alle Verschickungskinder.
Und dann habe ich aus Langeweile, weil wir durften uns auch nicht bewegen oder im Zimmer irgendwie ruhig sein, sondern wir mussten ins Bett, ins Stockbett. Und dann habe ich mir die langen Haare ausgerissen, einzeln, habe dann Spucke dran gemacht und habe gezählt, wie lang der Tropfen dauert, bis er auf die Bettdecke tropft oder auf mich drauf tropft.
Die Verschickungsheime der BRD sind sehr unterschiedlich gestaltet. In Heimen mit medizinischer Ausrichtung, für zum Beispiel Lungenkrankheiten, gibt es auch Kuranwendungen. In anderen Erholungsheimen, die eher Freizeitheime oder Ferienheime sind, ist das medizinische Personal so gut wie gar nicht präsent. Gabriele Mahold-Wormsbecher erinnert sich, dass einmal die Woche ein Arzt kam und die Kinder untersuchte.
Und dann mussten wir warten unten in einem dunklen Keller. Das Licht flackerte. Oftmals war ich, weil ich so klein war, auch die Letzte, immer die Letzte. Und der Arzt hat mich gewogen. Also gewogen wurden wir fast täglich. Aber der Arzt hat dann auch in meine Unterhose gegriffen. Und ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber irgendwie unangenehm war es mir schon.
Gabriele Mahold-Wormsbecher geht nicht davon aus, dass der Arzt sexuell übergriffig war. Aber manche Verschickungskinder berichten auch von dieser Form von Übergriffen. Von staatlicher Seite gab es keine Vorgaben, wie diese Verschickungsheime zu führen sind, welche medizinischen Anwendungen oder Untersuchungen es geben oder wie die pädagogische Arbeit aussehen soll. Anders als in den Kinderkuren der DDR zum Beispiel, für die der Staat Kurpläne vorgesehen hat. Alexander Nützenadel.
Das war häufig das Problem, dass zum Beispiel ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher eine ganz kleine Gruppe nur darstellen. Das ist eben häufig kein medizinisches oder erzieherisch ausgebildetes Personal war.
Uwe Rüdden-Klau, der 1970 im Alter von 6 Jahren von einem Bauernhof in Hessen nach Borkum verschickt wird, kommt in das Adolfinenheim, das zur Diakonie Bremen gehört.
Und für mich war das auch zum ersten Mal, dort an der Nordsee zu sein und diese Salzluft zu riechen. Da kann ich mich noch jetzt dran erinnern. Das ist zum ersten Mal, okay, ganz anders als in Nordhessen.
Doch auch er macht ziemlich schnell nach der Ankunft erste schlechte Erfahrungen.
Wir haben die Koffer geöffnet und dann wurde geschaut, was er an privaten Sachen mitgebracht hat. Ich hatte auch ein paar Sachen zu Hause natürlich mitgenommen an Essen und wie wir gesagt haben, damals Schnucksachen, also Süßigkeiten, die wurden einem abgenommen. Da war schon der erste, wo ich gesagt habe, was passiert hier, ne? Warum nehmen die mir hier meine Sachen weg?
Anstatt Süßigkeiten bekommen die Kinder nährstoffreiche Kost, häufig Reisbrei. Und der muss aufgegessen werden.
Und einige haben das halt nicht gekonnt. Die konnten es einfach nicht essen. Entweder hat es ihnen nicht geschmeckt oder sie waren schon satt. Und dann kam halt das, was mich dann schockiert hat. Und da hat sich auch mit der Stimmung gewandelt, wo es dann reingestopft wurde. Also wirklich, was Sinn des Wortes, dass Schwestern, die das dann gemacht haben, seinen Mund auf und mit Löffel eingefüttert.
Essenszwang, die lieblose Behandlung der Kinder, Toilettengang nur zu bestimmten Uhrzeiten, Bestrafungen, Heimweh. Viele Verschickungskinder leiden von Nord bis Süd unter der Trennung von den Eltern, unter Zwang und traumatisierenden Erlebnissen. Aber es gibt auch positive Berichte und Kurerlebnisse. Uwe Rüdden-Klau, der zum ersten Mal am Meer ist, hat gute Erinnerungen an die Ausflüge zum Strand beispielsweise. Diese Ambivalenzen, die manche Kinder erleben, dass schlechte Erfahrungen und gute Erinnerungen an die Kur nebeneinander existieren können, hat auch das Forscherteam der Humboldt-Universität zu Berlin beobachtet. Der Forschungsauftrag kommt von der Deutschen Rentenversicherung, die diese Kuren mitfinanziert hat. Und von den Trägern wie dem Caritasverband, dem Roten Kreuz und der Diakonie. Sie stellen sich damit auch ihrer Verantwortung. Denn ein Ergebnis ist, dass die Missstände, die viele Verschickungskinder berichten, an der Struktur und dem System liegen. Die Gründe dafür, wie es dazu kam, sind vielschichtig, erklärt Alexander Nützenadel.
Ein Problem ist einfach, dass wir Praktiken haben und erzieherische Methoden haben, die eigentlich sehr hinter dem hinterherhinken, was man sozusagen in der Gesellschaft oder auch in der Kinderheilkunde oder auch in der Pädagogik schon diskutierte.
Ein weiteres Problemfeld ist die mangelhafte Heimaufsicht. Jugendämter und kommunale Behörden greifen nur in gravierenden Fällen ein, konnte das Forschungsteam nachweisen. Bei Berichten über Missstände wird zwar manchmal nachgefragt, aber nicht konsequent gehandelt.
Und dann ist es so, dass natürlich auch bei vielen Trägern jetzt nicht gerade das Bedürfnis war, besonders aufzuklären und die Missstände in den eigenen Institutionen besonders an die Öffentlichkeit zu bringen. Also dieses Schweigen sozusagen über Missstände, das ist, glaube ich, etwas, was diese Geschichte der Kinderkuren sehr lange begleitet.
Ein weiterer Grund für die Missstände in den Verschickungsheimen ist die finanzielle Situation. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre schränken die Rentenversicherungen und auch andere Kostenträger ihre Zuschüsse stark ein und finanzieren diese Kuren nicht mehr mit. Das Kursystem gerät in eine Krise. Viele Heime sparen daher am Personal, um die Kosten zu senken. Gleichzeitig sind die Betten nicht mehr ausgelastet, denn in den 1970er Jahren nimmt die Nachfrage stark ab. Die Unterernährung, die es in den Nachkriegsjahren gab, ist kein Thema mehr. Zudem kommen geburtenschwache Jahrgänge, der Pillenknick macht sich bemerkbar und das Urlaubsverhalten der Westdeutschen ändert sich. Man fährt mit der Familie gemeinsam in den Urlaub.
Und dann ist es eben so, dass es eher so ein bisschen der allgemeine Normenwandel ist, der dazu beiträgt, dass Familien einfach nicht mehr Kinder 6 Wochen lang in solche Heimaufenthalte schicken.
Die Leidtragenden sind die Kinder. Bei ihnen wirken die Erfahrungen, die sie in den Heimaufenthalten machen, noch lange nach. Als Uwe Rüdenklau zurückkehrt nach Nordhessen auf den Bauernhof seiner Familie, hört er auf zu sprechen. Er verstummt.
Weil ein Erlebnis war halt auch noch dieses, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett gehen musste und nicht mehr auf Toilette durfte. Und dadurch ist dann bei mir passiert, dass ich einfach ins Bett gemacht habe. Also Bettnässer geworden bin und das wollte ich natürlich überhaupt nicht erzählen, nirgendwo. Das war wahrscheinlich auch ein Grund dann, warum ich da auch nicht mehr gesprochen habe am Anfang, dass ich nichts über den Aufenthalt gesagt habe. Das Einzige, was ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, ich habe gedacht, ihr hättet mich verkauft.
Auch Gabriele Marholt-Wormsbecher fällt es zu Hause schwer, die Nähe ihrer Mutter wieder zuzulassen. Außerdem kehrt sie in einem schlimmen Zustand zurück. Sie ist kränker als vor ihrer Kur.
Dann hat meine Mutter halt mich erstmal, weil ich verlaust war oder irgendwie sehr dreckig jedenfalls. Natürlich, wahrscheinlich habe ich auf dem Rückweg auch in die Hose gemacht. Und dann hat sie mich in die Badewanne und hat mich erstmal abgeschrubbt. Aber richtig abgeschrubbt. Es hat richtig wehgetan mit so einem Waschlappen, ja. Und ich habe mich nur übergeben. Nur übergeben. Ich konnte gar nichts essen. Daraufhin ist am nächsten Tag meine Mutter zum Arzt. Und der Arzt, ich weiß noch, was er gesagt hat, die muss jetzt wie ein Baby ernährt werden, sonst stirbt sie.
Die innere Mission, die damals das Heim in Grafenaschau betreibt, gehört zur Diakonie München und Oberbayern. Die Vorstandssprecherin Andrea Betz schreibt im BR auf Nachfrage: Wir nehmen die Aussagen betroffener Menschen sehr ernst und glauben ihren Schilderungen. Die Berichte über Gewalt, Machtmissbrauch und willkürliche Bestrafung machen mich und die gesamte Diakonie München und Oberbayern sehr betroffen. Sie kündigt außerdem eine umfassende, unabhängige Aufarbeitung an, die von externen und unabhängigen Expertinnen und Experten geführt werden soll. Allerdings seien nur noch wenige Dokumente aus den 1960er Jahren vorhanden. Aus der Zeit, in der Gabriele Marholt-Wormsbecher in Grafenaschau war. Die Erfahrungen, die Gabriele Marholt-Wormsbecher macht, wirken lange nach. Sie wird Lehrerin für Musik und Religion. Die Schülerinnen und Schüler liegen ihr am Herzen. Das zeigt sich besonders auf Klassenfahrten, wenn die Kinder erstmals ohne ihre Eltern unterwegs sind. Dann nimmt sie sich abends extra Zeit.
Ich bin in jedes Zimmer und habe gesagt, ihr müsst dieses Licht ausmachen. Und dann komme ich zu jedem Einzelnen und frage, wie der Tag war. Was hat dir gefallen? Was war nicht so gut? Und ich habe immer mir angehört, wie es ihnen ergangen ist. Und ich wusste nicht, warum ich das gemacht habe. Das habe ich aus meinem Bauchgefühl gedacht. Ich muss wissen, wie es denen geht, den Schülern.
Erst als sie einen Bericht über ehemalige Verschickungskinder sieht, kommen bei ihr die Erinnerungen wieder hoch. Und plötzlich ergeben viele Lebensentscheidungen einen Sinn. Mit Ende 60 beginnt sie sich mit ihrer Verschickung zu beschäftigen. Bei Uwe Rüdenklau dauert es ebenso Jahrzehnte, bis er sich wieder mit den Erlebnissen auf der Insel Borkum auseinandersetzt und merkt, anderen erging es genauso. Seine Erfahrungen sind kein Einzelschicksal. Auch die Bremische Evangelische Kirche und die Diakonie Bremen hat sich mit den Vorgängen im Adolfinenheim auf Borkum befasst und 2024 eine Studie dazu vorgestellt, die mit vielen betroffenen Stimmen die Missstände aufarbeitet. Und Uwe Rüttenklau hat gemeinsam mit anderen Betroffenen erreicht, dass auf Borkum eine kleine Gedenkstätte errichtet wird, die an die Verschickungskinder erinnert. Außerdem engagiert er sich weiter im Verein Initiative Verschickungskinder e.V.
Weil immer mehr sich melden von diesen, sage ich mal, 10 Millionen Verschickungskindern. Da sagen wir, das ist einfach ehrenamtlich nicht umsetzbar. Da brauchen wir die politische Unterstützung.
Der Verein fordert eine zentrale Anlaufstelle für ehemalige Verschickungskinder beim Bund, die Anfragen koordiniert und bei Archivrecherchen hilft. Denn trotz der Aufarbeitung der Institutionen ist es schwierig, an Informationen zu kommen. Ein Grund ist das vielschichtige System hinter dem Kurwesen. Nach 1990 setzt sich der Strukturwandel im Kinderkurwesen massiv fort. Viele Heime werden geschlossen, umgewidmet zu Mutter-Kind-Heimen oder Rehabilitationsheimen mit stärkerer medizinischer Betreuung. Doch die Aufarbeitung der Kinderverschickung ist noch nicht abgeschlossen, sagt auch Alexander Nützenadel von der Humboldt-Universität zu Berlin. Manche Träger würden immer noch zögern, genau hinzuschauen, was damals in ihren Heimen passiert ist. Und trotz seines umfangreichen Abschlussberichts, der knapp 800 Seiten umfasst, sieht er weitere Leerstellen in der Forschung. Es fehlt eine gesamtdeutsche Betrachtung. Denn das Kursystem der DDR war explizit nicht Teil seiner Untersuchung. Dabei ähneln sich viele Erfahrungen der Kurkinder der DDR und der BRD.
Man muss ja eben auch sehen, dass es hier ein Riesenthema gibt, was von der Forschung bislang gar nicht so richtig beachtet wurde, nämlich welche Rolle Kinder und Kindheit eigentlich in den Wohlfahrtsstaaten des 20. Jahrhunderts spielt.
Eva Deinert hat die Geschichte der verschickten Kinder in der Bundesrepublik recherchiert. Sie erzählt auch, wie es den Kindern in der DDR ergangen ist. Darum geht es im zweiten Teil von Verschickte Kinder. Beide Folgen sind zu finden im Feed von Radio Wissen in ARD Sounds und wo es sonst noch Podcasts gibt.